ARD.
Für mich steht das halt dafür, dass ich immer meine Bedürfnisse zurückschraube, damit Markus sein, böse gesagt, sein Ego-Trip fahren kann. Weil ich oft überfordert bin mit der Arbeitslast sozusagen. Mich viel auch sehr alleine fühle und auch frustriert und hilflos, weil sich halt nichts ändert.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Die Paartherapie. Ich bin Maria Richter, eure Host. Und wie immer mit dabei ist natürlich auch unser Paartherapeut Erik Hegmann. Hallo Erik.
Hallo Maria.
Pia und Markus sind in der heutigen Sitzung bei uns.
Also ich bin Pia, ich bin 27 Jahre alt und bin Psychologin. Und wir kommen aus Sachsen.
Ich bin Markus, bin 29 Jahre alt, bin Polizist.
Pia erzählt, dass sie Psychologin ist. Stellt das für dich eine andere oder besondere Herausforderung dar, wenn ja mehr oder weniger Kollegen vor dir sitzen?
Eigentlich vor allem diejenige, dass ich dann versucht bin, noch etwas schneller zu werden, als ich ohnehin schon bin, und mehr vorauszusetzen. Da muss ich mich wirklich häufig bremsen und mir mehr Zeit für den Partner nehmen, um den mitzunehmen. Weil ich könnte mir vorstellen, es ist sowieso schon in jeder Beziehung manchmal ein bisschen problematisch. Mein Partner oder meine Partnerin therapiert mich jetzt, das will ich nicht, ne? Also ich habe ja die Person habe ich nicht geheiratet, sondern ich wollte jemanden auf Augenhöhe. Und ich möchte den Eindruck vermeiden, dass da jetzt plötzlich zwei Menschen mit einem ähnlichen Hintergrundwissen auf eine Person einwirken, um die zu verändern. Pia und Markus, ihr habt uns eine Mail geschrieben und die Mail hat Pia verfasst und Markus hört sie gerade zum ersten Mal, wie ich gerade erfahren habe. Mhm. Gut. Mein Mann und ich sind seit 6 Jahren ein Paar und seit 1,5 Jahren verheiratet. Wir haben 2 kleine Kinder. Wir haben einige Krisen hinter uns, haben viele Probleme verschleppt und nichts verändert. So, dass alte Verletzungen in unseren gegenwärtigen Konflikten immer wieder hochkochen. Unsere Konflikte drehen sich häufig um Verantwortlichkeiten und Arbeitsaufteilung und enden damit, dass wir nicht mehr miteinander sprechen, bis wir irgendwann einfach wieder normal weitermachen. Markus, die erste Frage würde ich gerne an dich stellen. Würdest du was ergänzen wollen? Und vielleicht ganz aus deiner Sicht persönlich, was würdest du dir wünschen, was wir heute näher betrachten und vielleicht verändern können?
Die Mail trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Laut meiner Wahrnehmung war es vor 1/2 Jahr deutlich schlimmer, als es jetzt vielleicht seit 1 Monat ist vielleicht. Also ich finde gerade, dass wir ganz gut miteinander klarkommen und auch, dass die Kommunikation besser läuft. Für die heutige Sitzung würde ich mir trotzdem dann ein paar Hilfestellungen erhoffen, wie man einfach Probleme anspricht, ohne sich trotzdem persönlich angegriffen zu fühlen. Einfach objektiv damit umgehen kann und sachlich miteinander umgehen kann, ja.
Also Stichworte sind sachlich, objektiv, gleichzeitig aber auch, was die Emotionen betrifft, reguliert, damit es nicht überkocht. Das wäre dein Wunsch?
Trifft es ganz gut auf den Punkt.
Pia, du hast ja ein paar Punkte schon formuliert. Vielleicht noch mal konkreter, was würdest du gerne heute verändern oder vielleicht einen Prozess in Gang setzen, damit sich was verändert, nachhaltig?
Was ich ja eigentlich so ein bisschen gehofft habe, was wir hier schaffen, ist, dass man Markus so ein bisschen zum Reden bringt, weil Markus kommuniziert nicht so gerne. Und wenn ich irgendwas anspreche, dann sehe ich schon, wie er mit den Augen rollt. Und Emotionen ist zum Beispiel ein ganz schwieriges Thema bei uns. Also ich weiß nicht, ob ich die Emotionen immer so gut benennen kann, aber ich zeige auch schnell Emotionen und das ist ganz schwierig bei uns, weil wenn ich zum Beispiel weine, dann ist bei Markus ist vorbei. Also dann in meiner Wahrnehmung wird der dann echt sauer und verlässt auch die Situation und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir auch erhoffe, dass wir so ein bisschen über Emotionen sprechen können, dass Markus vielleicht auch schafft, so ein bisschen über seine Emotionen zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da halt nicht weit komme. Ich glaube, das, was Markus jetzt gerade gesagt hat, mit diesem sachlich Ansprechen und so, ich glaube, er würde sich wünschen, dass er weiß, wie er bei mir was ansprechen kann, ohne dass ich es persönlich nehme und dann aus der Haut fahre. Weil das ist, glaube ich, schon mein Thema, dass ich schnell das sofort persönlich nehme und da eben auch sehr schnell emotional reagiere.
Das sind zwei Wünsche, die ich jetzt gehört habe. Der eine Wunsch ist der, fix mir meinen Mann und gleichzeitig hilf mir bei meiner Regulation.
Ja, so ein bisschen, ja.
Du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich Emotionen gut benenne, aber ich kann sie gut zeigen.
Ja.
Ist ein wichtiger Aspekt. Gucken wir mal, ob vielleicht das Benennen tatsächlich was verändern würde und Markus helfen würde. Weil Markus, bei dir habe ich jetzt gehört, wenn sie bestimmte Emotionen zeigt, da passiert bei dir was. Deine Partnerin weint, aus welchen Gründen auch immer.
Naja, eigentlich stürzt mich am meisten und das würde ich sagen, ist auch zu 95% der Fall, wenn wir halt einen Konflikt haben, diskutieren, von mir aus auch streiten und dann fängt sie an zu weinen. Das stört mich dann, weil das für mich objektiv überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil wir einfach nur diskutieren. Da gibt es keinen Grund zu weinen und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass man mit Argumenten nicht mehr weiterkommt. Dadurch, dass man anfängt zu weinen, Emotionen zeigt, irgendwie so versucht, sein Ziel noch zu erreichen oder irgendwie, für mich ist das ein Zeichen, dass sie der Situation entfliehen will.
Du interpretierst das bei dir ein bisschen als Angriff, als Manipulation. Da versucht sie, dich emotional zu erpressen.
Klingt jetzt hart, aber ich glaube, am Ende ist es genau das. Ja.
Ja, das ist das, was dir durch den Kopf geht. Mich würde mal interessieren, was passiert bei dir im Körper und danach im Geist? Wie verändert sich das? Wie verändert sich deine Körperhaltung?
Wird dein Atem schneller? Wird auf jeden Fall lauter.
Ja.
Jetzt so diese einzelnen Parameter kann ich, glaube ich, gerade nicht benennen. Ich könnte mir vorstellen, dass es alles ineinander greift, aber ich habe auf jeden Fall absolut kein Verständnis dafür und werde dann auch aggressiv einfach, weil die bis dahin konstruktiv
verbal,
und objektiv. Ja, also. Ja.
Dieses, wenn du verbal dann loslegst, da würde mich interessieren, wie viel Spannung bei dir entsteht, wenn du deine Partnerin weinen siehst.
Ich werde auf jeden Fall lauter und ich könnte mir schon vorstellen, dass eine erhöhte Grundspannung auf jeden Fall da ist. Aber ich sag mal, ich werfe jetzt keine Sachen durch die Gegend
oder
so.
Nein, das meine ich gar nicht.
Naja, ich bin in solchen Situationen, fühle ich mich überfordert, weil ich halt nicht weiß, wie ich das ohne laut zu werden eindämmen kann. Weil ich halt die Situation einfach auch nicht so einschätze, dass jetzt ein Trösten angebracht wäre. In meinen Augen gibt es halt nichts zu trösten. Wir haben einfach nur diskutiert. Mhm. Und das wertet ja nicht die Argumente auf oder ab, die ich gebracht habe. Mhm. Nur weil ich dann tröste.
Also da ist eine Hilflosigkeit auch bei dir.
Ja, ich verstehe halt nicht, wie man so reagieren kann. Aber dann weiß ich auch ich nicht, wie ich reagieren soll.
Mhm. Also du würdest deiner Partnerin schon gerne helfen. Du würdest sie gerne unterstützen in dem Moment, weißt aber auch nicht wie. Und für dich ist aber auch schwierig zu verstehen, warum sind wir jetzt eigentlich in dieser Situation? Und warum bringst du mich gerade in diese Situation, in die ich nicht rein will?
Ja.
Pia, jetzt hast du durch deinen Beruf natürlich ein bisschen einen anderen Blick auf, wie kommuniziere ich auf der Sachebene, wie kommuniziere ich auf der emotionalen Ebene. Wie oft versuchst du deinem Partner diese Informationen, die du gelernt hast, die du in deinem Beruf auch kennst, nahezubringen? Und wie?
Ich habe schon alles versucht, wie man was anspricht, ne, von Ich-Botschaften über alles. Aber ich finde immer, wenn der Partner da nicht mitzieht oder nicht mitmacht, dann kommt das trotzdem irgendwie, eskaliert bei uns immer alles. Also ich finde immer, alles, was ich irgendwie gelernt habe und versuche anzuwenden, das funktioniert irgendwie nicht, habe ich manchmal das Gefühl.
Du hast schon durchaus Werkzeuge, die du kennst, versucht anzuwenden.
Ja, schon, denke ich, ja.
Ja.
Aber ja, also, aber halt auch immer in Bezug auf ihn. Also bei mir selber manchmal, mich dann zurückzufahren, wenn er was anspricht und dann nicht gleich loszulegen und persönlich mich angegriffen zu fühlen und zu eskalieren, das funktioniert manchmal noch nicht so gut. Also wir versuchen das jetzt immer mehr, da auch mich zu reflektieren. Ja, ich meine, Markus ist halt aber auch jemand, der das eben nicht probiert, sanft anzusprechen, sondern der dann halt rausknallt, wenn ihm irgendwas nicht passt. Und da fällt es mir halt schwer, das dann ruhig aufzunehmen und erstmal drüber nachzudenken und durchzuatmen, bevor ich zurückhaue.
Mhm.
Irgendwie verbal.
Du wünschst dir da von deinem Partner eine andere Kommunikation,
ja,
weil
auf jeden Fall.
Du hältst die andere Kommunikation, die, ich sag mal, sanftere, zurückhaltendere, für die richtige auch.
Ja, und auch manchmal so die emotionalere. Ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn ich irgendwie sage, naja, wie geht's denn dir jetzt damit? Oder wie fühlst du dich da, wenn du daran denkst, dass das und das auf uns zukommt? Dann ist bei Markus immer so, was soll die Frage jetzt? Keine Ahnung. So, und da sind immer Momente, wo ich denke, ach, jetzt kommst du hier aber nicht weiter.
Mhm.
weil er da so, ja.
Das tust du wahrscheinlich auch wirklich nicht. Markus, du lächelst gerade. Ich nehme das mal als ein zustimmendes Lächeln.
Es gibt die Situation.
Ja. In dem Moment findest du das völlig doof, was sie sagt? Oder ist es der Wechsel der Rolle? Aus deiner Frau wird jetzt gerade eine Psychologin.
Dass ich mich vielleicht irgendwie therapiert fühle, wenn sie mit mir dahingehend spricht, das ist nämlich jetzt nicht so wahr. Wenn ich sowas gefragt werde, dann aus meiner Sicht bringen mich solche Fragen halt nicht weiter oder bringt die Situation so eine Frage nicht weiter. Mhm. Und da sind wir wieder beim Unverständnis und mir fällt es auch schwer, das überhaupt in Worte zu fassen oder dann auch zu benennen. Also ich weiß überhaupt nicht, wo ich... ich sag jetzt mal, in meinem Kopf hindenken soll, um diese Antwort zu finden, weil ich fühle halt nicht immer irgendwas. So, also manchmal ist man auch einfach neutral.
Da wird die Psychologin widersprechen. Wer häufig meint, man müsse auf die Sachebene, um einen Konflikt lösen zu können, vergisst, dass ein Beziehungskonflikt immer eine Frage von Emotionen ist. Was passiert da gerade zwischen uns? Sind wir auf einer Wellenlänge? Verstehen wir einander? Und ich würde gerne einmal, um das zu verdeutlichen, mal einen Konflikt von euch reingehen und mal gucken, wie ihr reagiert. Was ist denn so ein normaler Streit-Konflikt-Ablauf? Von wem geht es gefühlt aus?
Gefühlt von Pia.
Ja, was hätte ich jetzt erwartet, dass du das sagst? Ich vermute, wenn du was startest, dann hat das was mit Kritik zu tun.
Also das...
Du möchtest, dass etwas anders gemacht wird, sich verändert.
Ja,
gibt nicht zu überlegen.
Oh, ich habe überlegt, wie die Frage gemeint war.
Okay, da merke ich schon, das ist ein Programm, das schon abläuft, bevor überhaupt der Konflikt anfängt. Also bei euch beiden hat der Film ja schon begonnen. Mhm. Wir haben gar keinen Anlass, keinen echten. Aber ihr wisst schon, wie der Konflikt, den es gar nicht gibt im Moment, ausgehen wird.
Ja.
Und genau deswegen geht euer Konflikt auch so aus.
Ja.
Und da ist es wurscht, ob es um Socken geht oder wie rum ihr die Spülmaschine einräumt oder wer die Babyschuhe liegen gelassen hat im Flur und jemand anders drüber gestolpert ist. Also Pia, du bist vermutlich ein klein wenig genervt schon.
Ja.
Ja. Wie lange wartest du ab, bevor du was anbringst?
Jetzt auch nicht zu überlegen.
Also ich bring's es schon schnell an.
Schnell?
Ja. Also es kommt so ein bisschen aufs Thema an. Wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind wie Spülmaschine, was gerne mal Thema ist, dann sage ich das schon direkt und reg mich auf und sage, warum kannst du das jetzt hier nicht ordentlich machen? Es kostet genauso viel Zeit, wie wenn du es einfach so reinknallst, wie du es jetzt machst. Wenn es so um Ordnungssachen geht oder so, dann bin ich schnell, dann meckere ich einfach schnell und das nervt ihn extrem. Wenn es aber um so Sachen geht, wie was ich als viel bedeutenderes Thema finde, sind halt so Sachen wie, wie teilen wir unsere Zeit auf? Wer übernimmt wann die Kinder? Wer kann wann für sich was machen? Und das ist ein Thema, was sich bei mir extrem über die Jahre hochgeschaukelt hat, weil ich am Anfang immer alles für Markus, also in meiner Wahrnehmung habe ich immer alles für Markus übernommen und alles um ihn rumgebastelt. Er hat immer seinen Sport, 5-mal die Woche Sport und ich habe immer drumherum alles, habe auch so zu Hause sehr viel übernommen und mit den Kindern schaffe ich es einfach nicht mehr alles. Wir haben 2 kleine Kinder mit dem Haushalt, ich gehe selber auch noch arbeiten, wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin. Dadurch schaffe ich einfach nicht mehr so viel und versuche oder merke, dass ich auch mehr Zeit für mich brauche. Das muss ich gerade lernen, dass ich das anspreche und sage, es wäre schön, wenn du jetzt auch mal die Kinder nehmen kannst, damit ich Zeit für mich habe. Also das finde ich, das schleppe ich schon länger mit mir rum, dass ich das nicht sage.
Aber grundsätzlich bist du eigentlich eher, ich nenne das mal Team, hurra, ein Problem, lass es uns sofort lösen.
Ja, schon. Ja?
Markus, ich habe gesehen, als Pierre das jetzt angesprochen hat, du hast dich ein bisschen reguliert, hatte ich den Eindruck. Weil du hättest gerne was dazu gesagt oder vielleicht das vielleicht auch richtig gestellt. Wenn Pierre sowas anspricht, was passiert bei dir?
Dadurch, dass ich damit so komplett anders umgehe, ich bin im anderen Team, ich schaue mir das 2-3 Wochen an und sag dann mal vorsichtig was. Das ist meine Wahrnehmung. Ich habe ganz oft das Gefühl, also mir ist es dann einfach überhaupt nicht wert, da überhaupt drüber zu diskutieren. Und dann, weil einfach mir dafür die Zeit zu schade ist und weil ich das halt, es sind halt in meiner Wahrnehmung 9 von 10 Mal irgendwelche Lappalien, die, und da kommen wir wieder zu dem Thema, die ich halt, lustigerweise hast du Spülmaschine angesprochen, die ich bei der Spülmaschine einfach behebe, 9 von 10 Mal, und beim 10. Mal dann sage, hier, räum's doch bitte rein, anstatt oben drauf zu tun. Hm? Und bei ihr ist es halt das 1. Mal von 10 Mal, dass es halt gleich angesprochen wird, und da fühle ich mich ja wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, ob das ungerecht behandelt fühlt, aber ich habe einfach kein es nervt auch einfach, weil es dann auch, weil sie logischerweise auch eine viel höhere Frequenz hat von Sachen, die man anspricht, und weil das halt auch, naja, das kann ich jetzt wirklich nur auf die Spülmaschine beziehen, aber weil es eben angesprochen wurde, räume ich halt auch dauernd Geschirr einfach in die Spülmaschine, anstatt es halt anzusprechen. Ich räume es halt einfach weg. Mhm. Und wenn es sich dann wirklich häuft, dann spreche ich es auch mal an, aber ich mache da halt nicht jedes Mal so einen Terz draus oder so ein Thema. Also
Du machst das nicht, weil du es nicht für wert empfindest, darüber überhaupt einen Konflikt entstehen zu lassen?
Ja.
Der Konflikt ist ja schon da. Der wird angesprochen von ihr. Der Konflikt ist da. Dein Interesse ist, ich möchte jetzt gerne was auch immer machen. Das hat auf alle Fälle nichts damit zu tun, mich um diese Spülmaschine zu kümmern. Du hast das Interesse jetzt, sich um die Spülmaschine zu kümmern. Du das Interesse jetzt nicht. Also der Konflikt ist in dem Moment schon da. Mhm. Der Streit entwickelt sich, weil du es ansprichst und du es nicht angesprochen haben möchtest. Bist du in der Zeit normalerweise mit was anderem beschäftigt, wo sie dich stört, wo sie dich rausreißt?
Würde ich jetzt, kommt bestimmt vor, aber es ist jetzt nicht immer so. Das würde jetzt auch nicht der Wahrheit entsprechen. Aber es sind oftmals so Sachen, wo es einfach länger dauert, die anzusprechen und zu thematisieren, wie wenn man es einfach selbst schnell machen würde.
Du wirst aber schon gestört in etwas, was du machst, oder selbst wenn du nicht machst, wirst du eigentlich dadurch gestört, weil du sagst ja, das könnte man auch selber machen. Da muss man nicht drüber reden.
Ja, genau. Das ist immer so meine Denkweise, und es ist gleichzeitig auch effizienter, und gleichzeitig ist das Problem sofort behoben und es wird nicht erst drüber diskutiert und am Ende steht das Geschirr immer noch oben drauf.
Wie er auch sagt, es geht schneller, wenn ich es selber mache. Ja, aber wenn man das jedes Mal wieder macht, also für mich würde es langfristig schneller gehen, wenn er einfach mir eine Sekunde zuhört und es einfach so einräumen würde, wie ich sage, dann geht es für uns alle langfristig schneller, als wenn ich jedes Mal den Geschirrspüler wieder umräume, damit das alles reinpasst. Mhm. Ne? Also das, ich finde, klar, in dem Moment geht es natürlich schneller, wenn ich es einfach selber so mache, wie ich es gerne hätte. Aber langfristig fürs Miteinander zusammenleben würde ich es einfacher finden, wenn wir da vielleicht gucken, dass wir auf einen Nenner kommen und dass wir beide damit zufrieden sind, wie die Spülmaschine eingeräumt ist. Das würde langfristig dann schneller gehen, wenn man es einfach nicht jedes Mal umräumen müsste.
Du hast jetzt das Argument, das du deinem Partner wahrscheinlich schon 100 Mal genannt hast, nochmal gebracht.
Wiederholt.
Was vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube nur nicht, dass es was bringt.
Ja.
Weil es hat die 100 Male vorher nicht gebracht. Genauso wie dein Argument auch nichts bringt, weil das hast du höchstwahrscheinlich bei diesem Gespräch auch schon 100 Mal gebracht.
Ja.
Zurück zu meiner Frage. Ja. Was passiert bei dir?
Ja, ich fühle mich nicht ernst genommen wahrscheinlich. Mhm. Einfach in den Situationen, weil das für mich ist das so ein Runterreden. Mhm. Wenn Markus halt sagt, naja, mach's einfach selber und dann bist du fertig oder dann geht's schneller.
Weil dein Argument ja auch das Richtigere ist.
Nee, weil ich ja die Arbeit habe.
Okay.
Dein
Ärger hilft dir natürlich auch, dich im Recht zu fühlen. Ich finde, das erlebt man schön im Verkehr. Ja. Er ärgert sich nicht im Verkehr über andere Autofahrerinnen und Autofahrer, die zu doof sind, das Gaspedal oder die Bremse zu finden oder nicht blinken oder was auch immer. Mhm. Was passiert? Wir schimpfen im Auto. Ganz viele Menschen tun das. Und das hat damit zu tun, dass unsere Spannung steigt und die irgendwie raus muss. Und aufs Gas treten, was manche Menschen machen, ist eine ganz schlechte Idee zum Spannungsabbau im Verkehr. Da ist das Poltern besser. Aber geht es wirklich um Ärger? Das, was drunter liegt, ist eigentlich die Hilflosigkeit. Ich kann nichts machen.
Ja.
Wenn der da vorne nicht blinkt, wenn der nicht abbiegt, ich kann nichts machen. Diese Hilflosigkeit ist das, was meinen Ärger erzeugt.
Ja.
Und dann fange ich an zu schimpfen.
Und diese Hilflosigkeit ist eigentlich ein gutes Thema, weil ich das ganz viel mit Markus habe, dass ich mich total hilflos fühle. Und egal, was ich sage, es prallt alles ab, weil wir beide wahrscheinlich der Meinung sind, natürlich, dass unsere Variante die richtige ist.
Markus erzählt ja relativ zu Anfang der Sitzung bei dir, er kommt gar nicht damit klar, wenn die beiden streiten, und bei ihr fließen dann da offenbar auch relativ schnell Tränen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Geschirrspülerthema, aber es sind bei vielen Themen, dass ihre Reaktion ist eben zu weinen. Und für ihn ist das eine Art Manipulation, was ich ein sehr großes Wort dafür fand.
Das kann ich aber verstehen, weil möglicherweise hat er das ja auch so gelernt. Also ihm wurde wahrscheinlich als Kind gesagt, also Tränen, das lass mal. Wenn du versuchst, irgendwie mit Tränen was zu bewirken, dann werde ich erst recht noch härter und lass mich darauf gar nicht ein. Das sind ja Learnings, die wir als Erwachsene schon auch durchaus übernehmen. In Wahrheit kamen diese Tränen aus Hilflosigkeit.
Du hast die beiden ja gebeten, mal so einen typischen Konflikt zu beschreiben. Da waren wir eben bei Geschirrspüler. Wie wird da eingeräumt? Wird das Geschirr oben drauf gestellt? Wird es reingetan? Wenn es reingetan wird, wie wird es reingetan? Damit wolltest du wahrscheinlich nur herausfinden, okay, wie fahren die beiden generell in solchen Stresssituationen hoch?
Ich wollte eigentlich die Dynamik versuchen, greifbar zu machen für die beiden. Weil die sollten verstehen, dass das, was da passiert, eine in sich durchaus logische Abfolge von Reaktionen auf die Reaktionen des Partners darstellen. Das nimmt so ein bisschen was von diesem, du machst das mit Absicht, um mich zu provozieren. Mhm. Und dadurch können beide etwas entspannter da drauf gucken, mit weniger Vorwürfen.
Pia hat erzählt, dass sie in so kleinen Situationen auch relativ schnell dabei ist und das auch gerne direkt ausdiskutiert und gerne schnell eine Lösung möchte. Wenn es aber um größere Konflikte geht, wie zum Beispiel Arbeitsaufteilung, Kindererziehung und so weiter, dass sie da wahnsinnig zurückhaltend ist und da lange braucht, bis sie mal was sagt.
Da sind ja auch die Themen, die ja besonders schwerwiegend sind, nachhaltig. Und sie weiß ja schon, weil sie bei den kleinen Konflikten nicht zu einer Lösung kommt, dass das mit den großen Themen noch schwieriger sein wird. Also ist diese Furcht davor, sich da jetzt reinzubegeben in diese Auseinandersetzung, sehr gut nachvollziehbar, führt aber dazu, dass die Spannung so groß geworden ist meistens, dass dann der Konflikt erst recht noch eskaliert.
Du hast aber auch das am Thema Autofahren beschrieben. Manchmal kann Lospoltern auch ganz gut sein.
Natürlich kann es gut sein. Deswegen machen wir es. Wir machen ja nichts, was uns nichts bringt. Und ja, Wut hilft uns, einen schnellen Spannungsabbau zu ermöglichen. Und das bedeutet halt auch mal, ja, ein paar unfreundliche Worte über die Fahrkünste des Menschen vor dir oder nach dir oder neben dir zu sagen. Solange ich das nicht mit einer Handbewegung garniere und diese Person nicht direkt beleidige, sondern eigentlich das in meinen vier Fenstern mache, dann ist das erstmal eine Methode zum Spannungsabbau. Darunter liegt meine Hilflosigkeit. Ich kann verflucht nochmal nichts dagegen machen. Was soll ich tun?
Ich habe dann teilweise wirklich, dass ich so richtig wie Bauchschmerzen bekomme, wenn, also nochmal nicht beim Geschirrspüler, aber bei größeren Themen, dass ich dann richtig Bauchschmerzen bekomme und einfach auch so diese Hilflosigkeit, weil ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel anspreche, dann rollt er mit den Augen und sagt, nö, das ist für mich überhaupt keine Diskussion wert, da diskutiere ich nicht drüber. Wo ich dann denke, ich weiß nicht mehr, wie ich weiterkomme, und er lässt mir dann gar keine andere Wahl, als es einfach runterzuschlucken und weiterzumachen.
Das ist aber eine Strategie, die du nicht gut kannst.
Das kann ich nicht, nee.
Ihr dreht da so ein paar Runden, habe ich den Eindruck, mit Argumenten.
Ja.
An denen verzweifelt ihr irgendwie, weil irgendwann fallen euch keine neuen ein und der andere hat sie nicht verstanden und ihr dreht euch im Kreis und ihr merkt es auch, dass ihr euch im Kreis dreht. Das macht euch sehr hilflos. Dann geht ihr beide in den Rückzug.
Ja.
Meine Vermutung ist, dass dein Rückzug schon vorher angefangen hat.
Naja, es ist schon mittlerweile so, dass wenn es angesprochen wird, weiß ich schon, was kommt. Und
du bist schon raus.
Ja.
Du hast gesagt, du brauchst eigentlich dieses Gefühl von, es ist alles gut.
Ja.
Danach diese Verbindung wieder. Was passiert bei dir, wenn du die nicht bekommst, wenn die nicht da ist?
Oh, naja, dass ich dann schon mich von ihm abgelehnt fühle und auch nicht, also gerade weil dieses Emotionale, auch dieses positive Emotionale bei uns nicht, vor allen Dingen nicht ausgesprochen wird, ist dann bei mir immer totale Unsicherheit auch. Wie ist unser Stand? Wo stehen wir? Mag er mich? Jetzt mal blöd gesagt.
Ja, bei dir entsteht dann die Frage, liebst du mich noch?
Ja, also schon.
Ihr habt euch gestritten. Ich sag mal, fünf von diesen Runden, du bist raus. Du stehst da und möchtest jetzt eigentlich in den Arm.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Na, ich bin dann schon so, dass ich mich einfach zurückziehe und, keine Ahnung, wenn es jetzt abends ist, dann mache ich mich halt klein wie so ein kleines Kind und ich finde immer, das ist so in der Bauchgegend, dass man dann so richtig merkt, man will sich jetzt irgendwie zusammenkrümmen und hat halt so wahrscheinlich schon eher wie so ein Ziehen, dass man einfach so ein Unwohlsein hat und ja.
Aber das ist immens, dieses Gefühl.
Ja, schon, ja, also.
Also es ist wirklich, da fehlt was.
Ja.
Du findest, Markus, einen anderen Weg mit deinen Emotionen umzugehen. Du regulierst die selbst.
Ich denke schon, ja.
Ja.
Also ich fühle mich da nicht so oft angegriffen bei dem Thema, denke ich. Also
das,
weil ich halt
das eine,
versuche,
das,
die Argumente aufzunehmen, zu bewerten und entweder was entgegenzuschicken oder eben auch nicht, wenn es halt ein gutes Argument ist. Das ist aus meiner Sicht halt bis zum Schluss sachlich.
Das ist deine Strategie. Die Emotion kommt und du gehst auf die Sachebene.
Bin ich eigentlich von Anfang an.
Ja, das ist ein sicheres Terrain für dich.
Ne?
Ich denke mal, dass in deinem Job das auch etwas ist, was du lernst, was dir beigebracht wird, was du üben musst und trainieren musst. Und da passiert was.
Ich glaube, ich bin immer gut drin.
Da sollst du. Ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum du den Job gewählt hast. Für dich ist das ja auch ein Prinzip. Ich lasse mich nicht von meinen Emotionen im Affekt leiten, sondern von meinem Verstand.
Definitiv, ja.
Ja. Und das bedeutet, einmal tief durchatmen und runterkommen und auf die Sachebene gehen.
Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Also ich bin eigentlich von Anfang an, denke ich, habe ich
keine Emotionen.
Einen ruhigen Puls dahingehend und
Ja.
Also vielleicht kriege ich das nicht so mit, aber ich komme nicht zu dem Punkt, wo ich mich irgendwie aktiv regulieren muss.
Das heißt, deine Regulation ist so perfektioniert und effizient, die läuft auf Autopilot sofort.
Ich glaube, so ist das, ja.
Ja, das ist eine großartige Strategie. Die ist allerdings konträr zur Strategie deiner Partnerin. Deren Strategie ist Koregulation von Emotionen. Das heißt, sie hat eine starke Emotion und ein dringendes Bedürfnis, sie hat es gerade beschrieben, ne? Ein wirklich dringendes Bedürfnis, körperlich zu spüren, das zu koregulieren. Und zwar mit dir. Und jetzt komme ich nochmal auf die olle Spülmaschine. Und die erzähle ich jetzt mal aus einer anderen Perspektive euch beiden. Geschirr oder was auch immer auf der Spülmaschine. Dein Nervensystem fährt sofort hoch, weil da drunter eine Information liegt, die da heißt, schon wieder das gleiche Drama. Warum kannst du mich dabei nicht unterstützen? Du siehst mich nicht in meinen Bedürfnissen. Die Strategie von Pia ist, diese Anspannung loszuwerden durch emotionale Verbindung und Kontakt mit dir. Sie sucht in dem Moment noch nicht mal unbedingt jemanden, der ihr das Geschirr einräumt, sondern jemand, der ihren Stress, den sie gerade erlebt, anerkennt und den sie abbauen kann. Und das macht sie über die Verbindung mit dir. Zumindest versucht sie es. Bei dir passiert, ach du Scheiße, das geht schon wieder los. Ich bin auf der Sachebene. Und jetzt komme ich gleich erstmal mit einem Argument. Das, was sie sich wünscht, eine Verbindung, ist nicht das, was sie bekommt. Und dann geht es rund. Und letztlich ist argumentativ eine Lösung zu finden, für dich ebenfalls der Versuch, eine Verbindung herzustellen. Die Verbindung für dich würde hergestellt, wenn ihr euch argumentativ auf einem Thema treffen könntet. Da würdest du dich in deiner Verbindung mit ihr sicher fühlen. Wir sind auf einer Wellenlänge. Es geht also auch bei dir um Verbindung. Und die kriegt ihr nicht. Beide nicht. Und euer Körper merkt sich das.
Was ich ja oftmals dann auch irgendwann mache, ist, dass ich wünsche mir ja, dass er auf mich zukommt und wieder mit mir Harmonie sucht. Und das passiert nicht. Das heißt, irgendwann hole ich mir das dann halt, was ich brauche und gehe halt auf ihn zu. Und gleichzeitig ist das aber für mich halt immer auch so ein bisschen, also fühle ich mich dann jedes Mal so, als würde ich ihm damit recht geben und er nimmt das als Entschuldigung wahr. Und deswegen überlege ich jetzt gerade, also ja, jetzt haben wir diese beiden Strategien und wie kriegen wir die jetzt übereinander, ohne dass ich mich jedes Mal so fühle, dass ich nachgebe und er das als Entschuldigung aufnimmt. Das ist ja das, was danach irgendwie immer noch kommt.
Was bei dir deutlich ist, ist natürlich auch, du suchst bereits in deinem Kopf nach einer Lösung.
Ja.
Ja, da sind wir aber noch gar nicht.
Okay.
Ja. Im ersten Mal war, da sind tatsächlich körperliche Reaktionen. Das ist eine Abfolge von körperlichen Reaktionen.
Ja.
Auf der Sachebene sozusagen, obwohl wir über Emotionen sprechen. Markus, wie geht's dir mit dem Gedanken, was ich da gerade erzählt habe?
Ja, also ist Zeit, finde ich, harmoniert das sehr gut. Und auch die Spülmaschine ist eigentlich kein tragendes Thema mehr. Aber vor einem Jahr, beschreibt es das ganz gut, dass sich eigentlich die Fronten nur noch verhärtet haben. Dieses Unverständnis dafür, dass man halt sich jetzt wegen der Spülmaschine gestresst fühlt oder wegen der Spülmaschine jetzt in Arm genommen werden muss oder so. Also das ist ganz oft einfach wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Pia zu, ich würde sogar sagen 99%, dann immer den ersten Schritt macht, weil ich halt sage, wegen dem
Dein
Thema komme ich hier nicht aus der Deckung, mal jetzt blöd gesprochen.
Genau,
weil das einfach eine Lappalie ist. Und
nicht aus der Deckung, das ist ganz schön, weil das ist tatsächlich eine Strategie. Dein Rückzug ist in Deckung gehen. Deine Selbstregulation ist zumindest für Pia auch in Deckung gehen. Denn sie wünscht sich ja die Koregulation. Und du bist nicht da. Du bist in Deckung gegangen sozusagen. Das führt dazu, dass sich Pia falsch fühlt. Unverstanden und falsch und hilflos, weil sie keine Strategie mehr weiß, wie sie eigentlich die Verbindung bekommt. Geht schon lange nicht mehr um die Spülmaschine. Dann gehst du auf Markus zu. Aber unter größtem Stress, weil in dir eine Stimme sagt, warum muss ich denn schon wieder auf ihn zugehen? Das Ganze ist also jetzt schon völlig ungerecht.
Ja.
Emotional bedeutet das ganz viel Ärger aufgrund von Hilflosigkeit, vielleicht auch Trauer und auch ist die Emotion Scham, weil du machst dir Vorwürfe, warum mache ich das denn jetzt schon wieder? Da ist eine Stimme, die sagt, bist du blöd? Jetzt gehst du schon wieder auf ihn zu. Oh Mann, hört das nie auf. Und jetzt musst du dich wieder klein machen. Ernsthaft schon wieder? Das heißt, da ist auch noch Scham dabei. Und mit all diesen Emotionen gehst du jetzt auf ihn zu und versuchst, eine Verbindung herzustellen. Und für dich sind es viel zu viele Emotionen auf einmal jetzt in dem Moment.
Naja. Vielleicht sagt aber genau die Stimme auch, okay, jetzt hast du schon wieder dich 2 Tage lang angeschwiegen wegen so einem Mist. Und das ist halt auch der Grund, weshalb ich mich da nicht in der Position sehe, weil meine Wahrnehmung sind solche Konflikte, gehen halt eigentlich immer von ihr aus, was dann so ein Anschweigen nach sich zieht. Und ja, ich rede da vieles runter. Ich finde, vieles ist es einfach nicht wert. Aber dann sehe ich sie halt auch in der Position, da den ersten Schritt zu machen.
Für dich ist ja sowieso schon der Start des Konfliktes ein Stück weit ungerecht,
ja.
Weil das müsste gar kein Thema sein.
Genau.
Und das Ende des Konflikts führt bei dir dazu, zu sagen, du hast damit angefangen, jetzt kannst du es auch gerne wieder zurechtdrücken und beenden.
Das ist so, ja.
Ja.
Aber ganz oft muss ich mir halt auch anhören, ich bin immer die, die den ersten Schritt macht.
Ja.
Warum machst du das nicht mal? Aber das ist ja überhaupt gar keine Logik, weil nur weil ich 2 Mal Mist mache, wird sie beim 3. Mal nicht richtig.
Ja.
Also.
Es hat nichts mit Logik zu tun. Es hat einfach mit was anderem zu tun. Nämlich, kriegt ihr eine Verbindung oder bekommt ihr keine? Ich nehme mal das Beispiel eurer Kinder. Kind fällt vom Fahrrad. Argumentierst du, das liegt übrigens daran, dass du die Dynamik falsch eingeschätzt hast. Dein Tempo war nicht groß genug, du hättest schneller fahren müssen, dann wärst du auch nicht hingefallen. Oder nimmst du das Kind in den Arm und sagst, oh Mensch, das tut mir leid und das ist jetzt auch wirklich doof gelaufen. Aber weißt du was, das passiert, ich helfe dir aufs Fahrrad und wir probieren es nochmal. Und du schaffst das.
Also entgegen dem, was Sie jetzt wahrscheinlich erwarten, bin ich bei meinen Kindern schon sehr darauf bedacht, dass ich da bin, dass die wissen, dass sie zu mir kommen können und nehmen die in den Arm und bin aber gleichzeitig bestrebt, auch nicht mehr draus zu machen, als es ist.
Aufstehen, weiter geht's.
Aber gleich.
Okay, aufstehen, weitergehen ist das eine, ja, aber vorher kommt die Umarmung.
Jetzt mit Sicherheit auch nicht immer. Das wäre jetzt stimmt jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber
was passiert, wenn du deine Kinder umarmst, wenn die aufgewühlt sind?
Naja, in dem Moment gibt es mir auch ein gutes Gefühl, weil ich halt schon wahrnehme, dass die mich jetzt einfach brauchen und dass ich dann in dem Moment da sein kann und gleichzeitig aber einen Weg zeigen, wie man halt damit umgehen kann. Also einfach nicht dran aufhängen, ist nur eine Schürfwunde, die verheilt wieder. weiter geht's.
Wie funktioniert die Umarmung bei deinen Kindern? Also beruhigen die sich dadurch?
Ja, schon.
Ja, also Koregulation hilft.
Ja.
Sogar bei dir. Du fühlst dich nämlich als guten Vater. Du stellst erst eine Verbindung her, bevor du anfängst, deine Argumente zu bringen oder deine Sichtweise darzulegen. Ist übrigens auch kein Grund, jetzt total hochzufahren, kannst runterkommen. Dieses gute Gefühl, das du da hast, ist das was du vielleicht auch mit deiner Frau, mit deiner Partnerin haben möchtest?
Ja, da fällt es mir oft schwer, das eben so nachzuvollziehen, weil wir sind halt erwachsen, wegen der Schürfwunde muss man mit 27 nicht mehr weinen und eben schon gar nicht wegen einem Geschirrspüler, um bei dem Thema zu bleiben. Aber es ist ja auf der anderen Seite, kostet es mich ja auch nichts. Also ich verstehe nicht, warum man da immer so in diesem Abwägeprozess drin ist.
Wer hat dir das beigebracht?
Ja, ich denke, meine Mutter.
Deine Mutter?
Wir wurden schon, glaube ich, dahingehend erzogen, dass wir ja halt nicht mehr draus machen, als es ist. Wir haben alle in der Familie Sport gemacht, auch Wettkampfsport teilweise. Und da ist, ich glaube, dass das so ein bisschen im Hintergrund mit war, dass wir einfach einmal mehr kämpfen, als zurückzufallen oder halt auf Dritte angewiesen zu sein. Vielleicht war das da irgendwie
mit drin. Du musstest aus deiner eigenen Kraft bestehen. Du musstest lernen, aus eigener Kraft heraus das Beste draus zu machen.
Markus hat auch beschrieben, wenn er merkt, okay, so ein Thema baut sich gerade auf. Pia möchte das gerne besprechen und er sagt, ich weiß genau, wo es endet. Ich bin da eigentlich von Anfang an schon komplett raus. Und er ist da wirklich, hat man so das Gefühl, er kann sich da auch richtig rausziehen und sagt, nee, das macht auch gerade nicht so viel da mit mir.
Naja, es macht schon eine ganze Menge mit ihm, denn sonst würde er diese Strategie des Rausziehens gar nicht wählen. Aber das hat er sich so ja doch gut angeeignet, so perfektioniert, das ist zu einer effizienten Strategie geworden, dass die ihn kaum mehr belastet. Aber nur kurzfristig, denn die Spannung kommt ja gleich wieder.
Bei Pia ist da auch ganz viel Spannung, wenn sie sich gestritten haben. Sie braucht dann Nähe, sie braucht dann die Umarmung, sie braucht dann irgendwie so, dass sie die Verbindung zwischen den beiden spürt. Markus braucht das eher gar nicht, was irgendwie darin gipfelt, dass ja Pia dann doch immer noch wieder zu ihm geht und sich so die Nähe einfordert und dann gleichzeitig sagt, naja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein Eingeständnis. Na, ich entschuldige mich, du hattest ja recht, was sie ja damit gar nicht sagen will. Und da, glaube ich, ist es bei ihr auch nochmal so ein kleiner Konflikt. Wie groß ist das Bedürfnis nach Nähe und wie sehr möchte ich jetzt eigentlich hier kein Zugeständnis machen?
Nun ja, bei ihr ist wahrscheinlich dieser Selbstzweifel, ist das eigentlich richtig, dass ich so viel Nähe möchte? Ist das eigentlich gut? Bin ich eine richtig gute Partnerin, wenn ich auf dieser Nähe bestehe? Also diese Frage ist bei ihr natürlich auch präsent und die sorgt wiederum für mehr Stress. Deswegen eskaliert es noch schneller.
Und Markus hat ja auch ganz klar gesagt, naja, was, du bist doch mit dem Thema um die Ecke gekommen, du hast das doch gemacht, ja, also ist es auch deine Schuld, dass es so gekommen ist.
Aus seiner Sicht ist das auch eine nachvollziehbare Erklärung, nur ist die natürlich nicht hilfreich und besonders ist dieses Nein, ich kann dich gar nicht ernst nehmen, ich will jetzt keine Verbindung, wenn du so bist, komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Das ist halt keine Botschaft, die wirklich in dem Moment dafür sorgt, dass jemand runterfahren kann, der gerade Nähe braucht.
Und das hast du ihm ja an einem ganz schönen Beispiel deutlich gemacht, wie sich das anfühlt, diese Co-Regulation, indem du gesagt hast, na, was ist dann, wenn deine Kinder mit dem Fahrrad stürzen? Sagst du, hör auf zu heulen, gibt keinen Grund, oder nimmst du sie vielleicht doch mal in den Arm? Und das hat bei ihm, glaube ich, auch nochmal ein anderes Verständnis für seine Frau geschaffen, oder?
Ich glaube, da war zumindest für ihn spürbar, worum es mir ging, wenn ich das versucht habe zu erklären. Und gleichzeitig kamen wir aber auch drauf, dass sein Ziel ist, das so zu machen, wie er es gelernt hat. Er will seine Kinder erst beruhigen, um ihnen dann was beizubringen. Du musst jetzt auch nicht so ein großes Gewesel darum machen. Das ist eine Strategie, um im Leistungssport Erfolge zu bekommen. Keine Frage. Ist das eine Strategie, um eine emotionale Verbindung zu anderen Menschen herstellen zu können, später in Beziehungen? Weiß ich nicht.
Wenn ihr in euren Verhandlungen weggeht von diesem, ich diskutiere über die beste Lösung und argumentiere, warum meine besser ist als deine. Die Zeit würdet ihr die nutzen, um euch Fragen zu stellen wie, warum ist dir das wirklich so wichtig? Was würde passieren, wenn du das nicht bekommst? Wie würde es dir gehen, wenn du es bekommen würdest? Erzähl mir mehr, warum dir das so wichtig ist. Ich würde es gerne einmal mit ein, zwei Themen ausprobieren, wie das wäre. Aber ich helfe euch dabei und ich führe erstmal das Gespräch und ihr hört ein bisschen zu, wie ich das mit einem von euch beiden mache. Ich fange mit dir an, Markus, wenn ich darf. Du hattest vorhin gesagt, ich erlebe diese starken Emotionen, diese Tränen als Manipulation. Dazu würde ich dich gerne ein bisschen was fragen. Ne? Wie groß ist dieses Problem eigentlich für dich? Auf einer Skala von 1 bis 10?
Eine 9.
Schon groß, ne? Das ist wirklich ein Thema. Wie oft beschäftigt dich das?
Naja, also eher selten. Wenn die Situation eintritt, dann ist es präsent. Dann muss ich ja auch nicht dran denken. Es kommt selten vor, aber es ist halt schon vorgekommen, wo ich halt dachte, dass ich was ansprechen will und wo ich es dann gelassen habe, weil ich dachte, komm, wer weiß, was hier heraufbeschworen wird, dann lässt es halt. Das kommt nicht oft vor, aber früher war es gar nicht und jetzt ist es halt schon ein, zweimal vorgekommen.
Ja. Kannst du mir ein bisschen erklären, warum das eigentlich für dich ein Problem ist?
Für mich bedeutet das, dass sie sich der Situation nicht stellen kann oder nicht stellen will und wir so erstens nicht weiterkommen und dann zweitens, da wird was eingesetzt, was so womit ich nicht umgehen kann und das ist so eine Art Ungleichgewicht. Es wird mit zwei verschiedenen Sachen gekämpft, sag ich jetzt mal.
Ja, das ist eine unfaire Waffenwahl für dich.
Ja.
Wenn du einen Schritt zurücktrittst, könnte es sein, dass das was symbolisiert für dich?
Ja, ich denke, keiner wird so geboren. Es kann schon sein, dass da das einfach falsch erlernt wurde oder die ein oder andere vermeintlich gute Strategie vielleicht ein bisschen zu sehr gefestigt ist, dass man das halt gar nicht zulassen kann oder damit auch überhaupt nicht umgehen kann.
Meinst du das auf euch beide bezogen oder meinst du das vor allem auf Pia bezogen?
Nee, schon auf uns beide.
Auf
also
beide,
ich denke, das, was ich zu wenig habe, hat sie zu viel.
Mhm. Ich habe gehört und verstanden, das ist total anstrengend für dich in diesen Momenten.
Ja, es ist halt immer wie so ein unfairer Ausgang, sag ich mal.
Ist das ein bisschen auch das Gefühl, ich bin jetzt nicht gut genug, weil ich darauf nicht eingehen kann?
Es fühlt sich nicht gut an. Ich finde auch, dass ich in solchen Situationen anders reagieren müsste. Aber ich bin auch, glaube ich, nicht reflektiert genug, um das als meine Schwäche auszulegen in dem Sinne. Also
zumindest in diesem Moment.
Ja, die Schuld landet dann schon bei ihr am Ende. Also, ja.
Aber eigentlich ist da auch eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, Markus, das könntest du echt besser handeln.
Ja.
Da sind ja starke Emotionen, die du in dem Moment verspürst. Wie ist es, wenn du jetzt drüber sprichst? Du machst einen entspannten Eindruck, so wie du da sitzt.
Es ist entspannter, ja.
Ja. Wenn du dir vorstellst, das Problem sollte irgendwie gelöst werden. Wir wissen nicht, wie. Ist das Pias Job, dieses Problem zu lösen, das du da angesprochen hast?
Nee, alleine nicht.
Wäre es denn alleine dein Job?
Nee.
Wäre Teamwork.
Mhm.
Wie würde es dir gehen, wenn dieses Problem nicht da wäre?
Dann hätte ich auf jeden Fall mehr Energie und dann könnte man dir woanders dann mehr rein investieren, ja.
Mhm. Könntest du auch anbieten, mit ihr sozusagen da was draus zu machen?
Ja.
Ja. Kannst du mal versuchen zu wiederholen, was du gehört hast?
Wenn ich weine, dann kannst du damit nicht gut umgehen. Einerseits, weil du es unnötig findest in dem Sinne, dass ich weine oder nicht für gerechtfertigt hältst, dass ich weine. Und andererseits hast du aber auch einen Anteil in dir, der sagt, dass es auch schön wäre, wenn du die Situation anders lösen könntest. Dass es extrem schwierig ist, für dich damit umzugehen.
Das mit ist ein Neuner-Thema. Wir reden von
dem
einem Neuner-Thema.
Ja.
Auf der Skala 1 bis 10 ist das eine 9.
Ja.
Da liegt ein wirkliches Thema auf dem Tisch.
Genau.
Wer soll es lösen?
Beide.
Mhm. Wie ging es ihm, wenn es eine Lösung gäbe?
Die Zeit könnte man dann anders nutzen.
Mhm. Markus, wie war das für dich, so darüber zu sprechen?
Naja, schwer erstmal die Worte zu finden. Ungewohnt, aber irgendwie auch befreiend, weil man bisher halt immer nur in dieser Situation gefangen war und dann halt die Folgen getragen hat, dass man sich halt angeschwiegen hat und was weiß ich. Und am Ende hat sich halt dann doch nichts verändert, sondern man ist dann wieder in die nächste Situation, wo es genauso ablief.
Wie war das jetzt, als Pia das zusammengefasst hat? Hast du den Eindruck gehabt, dass sie gehört hat, was du meintest?
Ja, schon.
Das war doch auch eine interessante Erfahrung.
Mhm.
Du hast dich verstanden gefühlt.
Ja.
Pia, wie war es für dich, das zu hören?
Naja, im Endeffekt ist mir das schon ja auch klar, dass ihm das einfach schwerfällt, dass das nicht unbedingt böswillig ist in dem Moment, dass er dann noch mehr verbal draufhaut, sage ich mal, wenn er sieht, dass ich anfange zu weinen, sondern mir ist das schon klar, dass er das entweder nicht gelernt hat oder dass es ihm einfach schwerfällt, mit dieser Emotion dann umzugehen, wenn ich die halt zeige. Ja.
Im Moment konntest du das aushalten.
Ja.
Vielen lieben Dank. Ich würde es gerne jetzt einmal andersrum machen. Ja, ich habe gehört, dass du dich mit der Arbeitsteilung, der Aufteilung bei euch häufig alleingelassen fühlst.
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10.
10.
10.
Ja.
Also auch das ist ein richtiger Brocken. Ja. Und zwar ist der eigentlich der größte Brocken. Wie oft beschäftigt dich dieses Problem?
Tagtäglich.
Du hast jeden Tag ein 10er-Problem, mit dem du dich beschäftigen musst.
Eigentlich schon, ja.
Warum ist das ein Problem für dich?
Weil ich oft überfordert bin mit der Arbeitslast sozusagen. Mich viel auch sehr alleine fühle. Also ja, dann halt im Alltag, wenn das wieder relevant ist. Und auch frustriert und hilflos, weil sich halt nichts ändert. Oder sich sehr lange nichts geändert hat dran. Auch, ja, wenn man deutlich gesehen hat, glaube ich, dass ich darunter leide.
Du fühlst dich auch da nicht gesehen.
Nee.
Also das Hilflose ist das eine und das Überforderte. Aber du fühlst dich auch nicht gesehen dabei. Symbolisiert das was für dich?
Für mich steht das halt dafür, dass ich immer meine Bedürfnisse zurückschraube, damit Markus sein, böse gesagt, seinen Ego-Trip fahren kann.
Du opferst für ihn ganz viel.
Ja.
Und das wird noch nicht mal gesehen.
Ja.
Wenn du jetzt drüber sprichst, welche Emotionen hast du da? Wie ist das?
Das triggert übelst. Also da kommen gleich sämtliche Erinnerungen wieder hoch.
Ja.
Was so in den letzten Jahren oder vor allem auch im letzten Jahr passiert ist. Und
da passiert eine ganze Menge bei dir.
Ja.
Wessen Job ist es, das Problem deiner Überforderung zu lösen?
Es ist mein Job, das anzusprechen. Und es ist aber Markus sein Job, zuzuhören. Und dann ist es unser beider Job, einen Kompromiss zu finden, mit dem wir beide zurechtkommen.
Also auch das ist ein Auftrag, der an euch beide geht.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, das hätte sich jetzt aufgelöst? Wie würde es dir dann gehen? Was würde sich verändern?
Ja, viel besser. Ich wäre ausgeglichener, ich wäre glücklicher. Ich hätte mehr Zeit für mich, für meine Hobbys. Ich wäre nicht so schnell gestresst, wenn ich mit den Kindern zu tun habe. Wir wären, glaube ich, viel harmonischer miteinander, wenn auch ich halt meine Zeit für mich einfordern könnte. Und ich glaube, insgesamt wäre das ein ziemlicher Problemlöser, wenn das weg wäre, dann
würde sich richtig viel ändern bei euch.
Rundum,
Wie war es jetzt, darüber zu reden?
Ja, es tat erstmal gut, vor allen Dingen nicht unterbrochen zu werden dabei.
Also deine Emotionen, wenn du drüber sprichst, sind doch ein bisschen anders, als wenn du es erlebst.
Ja, na sicher.
Das ist tatsächlich wichtig, einmal auch für sich bewusst zu machen. Markus, was ist das, was du gehört hast?
Du hast halt seit geraumer Zeit ein schwerwiegendes Problem bezüglich der Arbeitsteilung bei uns, was dich jeden Tag tangiert, du aber nicht gelöst bekommst, beziehungsweise da halt auf taube Ohren bei mir stößt. Das führt bei dir zur Hilflosigkeit und zum Gefühl, dass man nicht gehört wird und beschränkt dich in deinen eigenen Bedürfnissen, weil du keine Zeit hast und die mit Aufgaben zubringst, die auch meine sind.
Das hast du sehr gut herausgehört und hast so perfekt zusammengefasst.
Vielen Dank. Markus, wie war das für dich, das zu hören, auf die Art und Weise?
Naja, ich habe bei mir gemerkt, dass ich gleich von Anfang an kompromissbereiter bin, weil einfach wir jetzt halt vernünftig drüber reden. Die Argumente, die kenne ich alle, aber es ist trotzdem ein anderer Rahmen. Es ist nicht an irgendwelche direkten Vorwürfe gekoppelt, so dass ich auch von Anfang an mich nicht verteidigen muss, sondern ich kann, es sind halt Argumente, die stimmen und dann kann ich die auch aufnehmen und dann halt auch drüber nachdenken.
Und dadurch, dass du nicht in den Widerstand gehen musst und den Ärger bekommst, bist du auch überhaupt erst in der Lage, drüber nachzudenken. Mhm. Wie war es für dich, dass du das sagen konntest, das Gefühl hattest, er hört dir zu, er flüchtet nicht raus, und beweist es auch noch, dass er es zusammenfasst und du merkst, er hat mir zugehört.
Ja, ich bin gerade positiv überrascht, dass er auch sich zurückgehalten hat und nicht das noch kommentiert hat, was ich gesagt habe, sondern wirklich einfach wiedergegeben hat. Weil normalerweise würde es jetzt schon losgehen.
Ich weiß.
Ja, und es ist gerade super erleichternd und wohltuend, das einfach nur ausgesprochen zu haben und zu wissen, dass es aufgenommen wurde.
Da dürft ihr euch auch selber loben von der Eskalation, die ihr befürchtet habt, die passiert. Habe ich persönlich nichts mitbekommen. Also ihr könnt das anders. Bei all dem, was ihr euch antrainiert habt in so einer Situation, wie ihr miteinander umgeht, ist da Potenzial, es anders zu machen. Ihr könnt das anders. Wäre es für euch interessant, euch dahingehend ja auch weiterzuentwickeln, sage ich mal, solche Gespräche auch alleine miteinander zu führen?
Ja, das würde ich gerne wissen, wie das, ob das klappt, ja, ob wir das können.
Ja.
Ja, definitiv. Ja.
Und auch da höre ich gerade Deal, haben wir Interesse dran.
Ja.
Mein Vorschlag für euch wäre, alle 14 Tage nehmt ihr euch eine Stunde Zeit und bringt Themen mit, die ihr in den 14 Tagen vorher gesammelt habt. Und davon bespricht jeder zwei. Ich bringe rein, was mich stört, was mich beschäftigt. Und zweimal stelle ich dir Fragen.
Relativ zum Ende der Sitzung hast du mit den beiden noch ein Experiment gemacht, wo sie beide wirklich darüber reden konnten, was beschäftigt mich gerade, ohne dass Gegenargumente gebracht werden. Da hast du nochmal das Thema Tränen als Manipulation mit Markus besprochen. Und er sagt ja, er hat das Gefühl, es wird immer bewusst eingesetzt. Und das fand ich sehr krass, weil ich denke mir, ja, sicherlich wird es hier und da einen Moment geben, wo ein Tränchen mal fließt, wo ich weiß, naja, damit komme ich jetzt weiter. Aber ich glaube, jeder kennt das. Oftmals kommen ja auch Tränen, die hätte man gerne zurückgehalten. Man schafft es aber gar nicht. Und bei ihm ist halt aber dieser Gedanke immer da, du machst das mit Absicht.
Das ist tatsächlich krass, um mal deinen Begriff aufzunehmen. Ich vermute, das ist etwas, was er in seiner Kindheit gelernt hat. Da sind auch so typische Motivationsprogramme von Trainern, Trainerinnen aus früheren Generationen, die sagen, jo, jetzt fang bloß nicht an zu heulen, steh da durch und du glaubst wohl, dass du deswegen diese Runde jetzt nicht noch laufen musst, wenn du mir ein paar Tränen zeigst, das kannst du vergessen. Und daraus entstehen solche Zusammenhänge, solche vermeintlichen Zusammenhänge, Tränen sind Manipulation. In Wahrheit sind Tränen eine Form mit einer Anspannung, umzugehen, die loszuwerden. Und manchmal zeigt sich das in Lachen, manchmal zeigt sich das in Tränen.
Stichwort Hilflosigkeit war bei ihr auch so ein bisschen das Thema. Du hast natürlich auch bei ihr nochmal angesprochen, was beschäftigt dich besonders. Und das war ein sehr großes Problem, was sie hat, dass sie sich halt mit Haushalt, mit Kindern, mit allem relativ allein gelassen fühlt. Und auch da, das bei ihr wahnsinnig emotional war und sie geweint hat, weil man da wirklich spürt, ich mache das wirklich alleine. Sie weiß schon, sie macht viel für Markus und das macht sie gerne. Aber ihr fehlt dann da auch einfach ein bisschen was, ne?
Nun, jemand, der diesen ganzen Emotionskram als überflüssig und als Belastung empfindet, der kann natürlich auch selber schwer jetzt emotional sich geben und sagen, ich bin dir wirklich dankbar für all das, was du für mich machst. Ich bin dir dankbar für das, was du auf dich nimmst, für das, wo du zurücksteckst. Und ja, manchmal nehme ich das wahrscheinlich als zu selbstverständlich und übersehe deine Leistung dabei und zeige dir zu wenig Anerkennung, Dank und Lob. Und als die beiden dann ja auch einmal ja, formuliert haben, Danke und Lob, das hat ja auch mit ihnen was gemacht. Aber das ist etwas, was in dieser Dynamik, dieser negativen Spirale einfach auf der Strecke geblieben ist. Ich fange an zu fordern von meinem Partner. Aber ich bekomme, wofür ich lobe. Das ist nun mal einfach der Lauf der Dinge.
Was sind die drei Learnings, die wir von Markus und Pia mitnehmen können?
Die drei Learnings von diesem Gespräch für mich waren vor allem, was ich immer wieder sage, Emotionen sind Teil des Konfliktes. Und ohne die Emotionen zu benennen, kann ein Konflikt auch nicht gelöst werden. Nur auf der Sachebene zu bleiben, bringt nichts, sondern dann passiert genau das, was wir bei diesem Paar erlebt haben. Die bewerfen sich mit Argumenten und entzweien sich dadurch viel mehr. Als zweites würde ich sagen, Unterschiede können betrachtet werden, auch als etwas, das ist was, was ich von dir lernen könnte. Das habe ich noch nicht in meinem Repertoire, in meinem Werkzeugkasten. Du hast das, du beherrschst das. Und ja, manchmal ist das vielleicht ganz sinnvoll, das anzuwenden. Ich versuche mal, mir was von dir abzuschauen. Dadurch ändert sich die Perspektive auf den Unterschied. Plötzlich ist das eine Ergänzung. Letztes Learning: An jeder Dynamik haben zwei Partner ihren Anteil. Auch wenn die beiden heute Morgen beispielsweise angekommen sind mit "Du bist schuld, dass ich so reagiere, wie ich reagiere", sind sie rausgegangen mit dem Gedanken: Was kann ich verändern, damit sich unsere Dynamik verändert? Und nicht mehr: Was musst du verändern?
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war die dritte Staffel, die Paartherapie. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir bedanken uns natürlich vor allem bei unseren Paaren, die wieder den Mut hatten, über all ihre Themen hier bei uns im Podcast zu sprechen. Und ein ganz großer Dank geht natürlich auch an unseren Paartherapeuten Erik Hegmann, der unseren Paaren zur Seite stand. Falls ihr als Paar jetzt sagt, wir wollen uns auch bewerben und in der neuen Staffel dabei sein, dann schreibt uns jetzt eine Mail an paartherapie@ndr.de. Was aus den Paaren dieser Staffel geworden ist, das erfahrt ihr natürlich auch wieder, und zwar Ende Januar in einer Bonusfolge exklusiv in der ARD Audiothek. Einfach die Paartherapie abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ich habe natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch, bei dem es um die Wechseljahre geht. Ein Thema, das rund 9 Millionen Frauen betrifft und über das aber kaum gesprochen wird. Und dabei leidet ungefähr jede Dritte unter massiven Beschwerden durch die Hormonumstellung. Viele Frauen sogar so sehr, dass sie im Job kürzer treten müssen. Wie kann da genau geholfen werden? Darum geht es in dem Podcast Hormongesteuert. Host Katrin Simonsen und Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig klären auf. Denn es kursieren auch immer noch viele Mythen und falsche Infos zu dem Thema. Alle 2 Wochen besprechen die beiden dann alle relevanten Fragen rund um die Wechseljahre. Und weil die Resonanz auf die erste Staffel so gewaltig war, gibt es inzwischen auch eine zweite. Darin laden die beiden Podcastmacherinnen weitere Experten und Expertinnen ein und klären auf, wie das Auf und Ab der Hormone während der Wechseljahre in den Griff zu bekommen ist. Also, falls ihr euch bei dem Thema aufschlauen wollt, hört unbedingt mal rein. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Das war die Paartherapie, ein NDR2-Podcast. Formatidee: Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung: Kira Drössler. Sound und Musik: Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent: Olli Kleist. Redaktion: Sascha Sommer. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Alle Folgen und alle 3 Staffeln von der Paartherapie gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Natürlich freuen wir uns wie immer auch über eine gute Bewertung, einen schönen Kommentar oder generell auch über jedes Feedback, gerne auch an paartherapie@ndr.de.